Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Urlaub. Ja, einige von euch werden in Urlaub sein, haben den Urlaub vor euch, waren in Urlaub, wie auch immer. Der Urlaub ist in gewissen Kreisen ein fester Bestandteil des Jahresablaufs. Vor allen Dingen für die Leute, die in Arbeit sind, ist es auch ein wichtiger Punkt im Jahr, sich wieder zu regenerieren und auch mal was anderes als Arbeit zu sehen und machen zu können. Urlaub von der Psychiatrie, das ist schon was Besonderes. Was heißt das? Ich möchte heute darüber reden, warum in bestimmten Einrichtungen der Psychiatrie, sowohl in Vergangenheit als auch jetzt aktuell, Urlaubsfahrten, Urlaubsfreizeiten, wie auch immer man das nennt, angeboten werden. Wie das so abläuft, wie das auch entstanden ist vielleicht, das ist das Thema. Also, wer daran Interesse hat und vielleicht im Urlaub ist, kann ja auch mal Urlaub von der Psychiatrie hören. Als ich 1989 vom klinischen Psychiatriebetrieb in den außerklinischen Psychiatriebetrieb wechselte, das heißt dort zu einem wie üblich oder wie überall in der Republik üblich zu einem kleinen Trägerverein wechselte, der einige psychiatrische außerklinische Einrichtungen betrieb, stieß ich auf dieses Phänomen für mich als Klinik- oder klinisch sozialisierter Psychiatriearbeiter auf dieses etwas ungewöhnliche Phänomen, dass im Laufe des Jahres Beratungsstellen oder Kontaktstellen oder auch andere, auch Wohnheime, planen, einmal im Jahr in Urlaub zu fahren. Ich war wie von vielem damals bei diesem Wechsel überrascht, denn das ist schon nochmal ein Riesenunterschied. Ich habe hier und da auch schon darüber gesprochen, wie die Arbeitsweise und auch das Konzept ist ja deutlich alltagsbezogener außerhalb der Klinikmauern als jetzt innerhalb der Klinik. Und so begegnete mir dieses Phänomen Urlaub. Wie gesagt, auch viele andere interessante Dinge, über die ich da sprechen könnte, die mich anfänglich auch irritiert haben. Aber es ging eben darum, mit dem Klienten, Klientinnen, mit den Nutzerinnen der Einrichtungen, nicht klinischer, psychiatrischer Einrichtungen, sozialpsychiatrischer Einrichtungen, eben das Leben gemeinsam zu leben. Sicherlich in Wohnheimen am intensivsten, aber auch in den ganzen ambulanten, also nicht wohnheimmäßigen Einrichtungen, wo Klienten eben und Klientinnen jeden Tag vielleicht kommen, aber eben abends auch zu sich nach Hause gehen können. Da ist eben auch dieses Thema Urlaub eine Form von Teilhabe. Dieser Begriff Teilhabe ist natürlich so ein gesetzlicher Begriff. Ich finde den immer ein bisschen sperrig, aber er setzt sich ja und hat sich ja auch in vielen Bereichen durchgesetzt und man weiß so ein bisschen, was damit gemeint ist. Also teilzunehmen, sage ich jetzt mal, am Leben, am normalen gesellschaftlichen Leben. Ja, das ist natürlich in allererster Linie davon abhängig, über wie viel Knete, über wie viel Geld jemand verfügt. Das heißt also, teilhaben bedeutet auch immer, etwas Geld zu haben, um sich Kulturtickets zu kaufen, um ins Kino zu gehen, um, weiß ich, ein Konzert zu besuchen oder ein Fußballspiel. Das heißt, wer jetzt im Moment bei der Europameisterschaften im Männerfußball teilhaben will, der muss schon ganz schön viel Geld in die Hand nehmen. Also, das sind alles Dinge, die im kulturellen Leben, im gesellschaftlichen Leben wichtig sind, um ja, sich zu entspannen, um was zu erleben, um was anderes auch mal denken zu können. Das alles sind ganz wichtige Dinge im Leben, aber eben hauptsächlich nur oder nur erreichbar mit dem entsprechenden Geld. So dass dieses Thema, wie können denn Klienten, die die Einrichtungen nutzen, die normalerweise staatlich kommunal finanziert sind, also und die Voraussetzungen, um an diesen Einrichtungen teilzunehmen oder an diesen Einrichtungen, diese Einrichtungen zu nutzen, sind ja, dass man als Nutzerin oder Nutzer einen bestimmten Status hat. Das heißt, man darf einfach ein bestimmtes Geld nur haben. Und das ist so dieser Bürgergeldsatz, dieser früher Sozialhilfesatz, den der Mensch zum Leben in unserer Republik braucht. Meistens ist es aber eigentlich viel zu wenig. Aber das ist halt so der Satz, auf den sich Politik und Verwaltung einigt, wie hoch der ist. Und davon ist in der Regel, sind in der Regel keine besonderen kulturellen Teilhabe, Teilnahme möglich. Also einfach aus finanziellen Gründen. Ja, so ist man dann in so einer Einrichtung, die bemüht ist, den Nutzerinnen und Nutzer ein Milieu zur Verfügung zu stellen, in dem so viel Normalität, so viel Alltagsbezogenheit wie möglich gegeben sein soll. Somit ist dort eben ist einfach wichtig, den Alltag gemeinsam mit den Nutzerinnen so zu gestalten, dass A, eine gute Mischung ist, das heißt, dass auch Menschen in solche Einrichtungen kommen, die nicht die keine psychischen Probleme haben. Das ist vielerorts überhaupt nicht gewährleistet. Da kommen hin und wieder, tauchen mal Leute auf, aber in der Regel ist das ein, in Anführungszeichen, ein Club unter sich von Gehandicapten und vielfach auch von zu kurz gekommenen, die auch finanziell so sich strecken müssen. Und man muss sozusagen diese Normalität, diese Alltagsorientierung etwas künstlich herstellen. So sieht es bei dem Thema Urlaub machen also genauso aus. Um sich jetzt mal so auf dieses Thema Urlaub zu konzentrieren, der ja dann in diesem geschützten Raum, wenn man so will, oder auch in diesem abgeschotteten Raum, eben auf einem Kosmos, der da eben um sich selbst sich dreht, und auf diesen Begriff oder auf dieses Thema Urlaub jetzt sich zu begrenzen, möchte ich einfach mal so ein bisschen erzählen, wie das abgeht. Klar, das sind also Bedürfnisse, die alle Menschen haben, egal ob sie nun psychische Beeinträchtigungen haben oder nicht. Da ist natürlich irgendwie der Wunsch nach ja, Urlaub, mal was anderes sehen und so weiter, genauso da wie auch sonst. Warum soll das auch da anders sein? Und nun haben wir in dem Fall, in der Einrichtung, in der ich da zuletzt oder in jetzt gerade denke, an der ich zuletzt jetzt gerade denke, haben wir es so gehandhabt, dass wir ja Anfang des Jahres eben ein Komitee gegründet haben, eine Gruppe gegründet haben, die aus natürlich Nutzerinnen hauptsächlich und auch ein paar Vertreterinnen des Teams da besteht und die dann gemeinsam überlegen, Urlaub, was kann das sein? Da war dann oft auch ein gewählter Klientenrat beteiligt, sodass also auch die möglichst viele Bedürfnisse und von den Nutzerinnen abgedeckt sind. Und es wurde eben überlegt, ja, wo kann es hingehen? Da waren natürlich immer wieder Wünsche auch, das nur so zum Thema Normalität. Ja, wir wollen mal nach Mallorca. Ne, wenn man das denn so als Normalität betrachtet, dorthin zu fahren. Aber meistens waren es dann doch Ziele, die innerhalb Deutschlands gelegen waren. Das hatte vielerlei Gründe, auch um dahin zu kommen. Das musste ja dann mit Autos meistens geschehen, aber auch mit dem Zug, je nachdem. Und Fliegen, jetzt mal abgesehen von der Situation, was das Klima betrifft, ja auch nicht so begrüßenswert ist. Aber es war auch dann oftmals preislich nochmal abhängig oder finanziell abhängig, was leistbar ist. Gut, dann wurde dann in dieser Gruppe eben überlegt, wo es hingehen kann und sich nach mehreren Sitzungen vielleicht auch nochmal Umfragen bei den Nutzerinnen wurde sich dann auf ein Ziel verständigt. Dann war natürlich ein ganz wichtiger Schritt, wo bekommen wir Geld her? Das heißt, es war immer klar, dass es einen kleinen Eigenanteil. Ich will nicht sagen, der ist symbolisch, es war schon auch eine Summe, die jeder dann erstmal aufbringen musste. Also ich sage jetzt mal 50 Euro, 100 Euro, je nachdem, wohin es ging. Aber das war schon eine Voraussetzung, dass es auf jeden Fall einen Eigenanteil auch der Leute gibt, die mitfahren. Und das war natürlich nur ein Bruchteil von dem, was so eine Woche, sage ich mal, in der Regel war es ja eine Woche, um die es da geht oder ging. Aber es war natürlich nur ein Bruchteil von dem, was dafür gebraucht wurde. Wurden ja dann entweder Wohnungen, Häuser gemietet, da wo ich lebe, war natürlich auch die Möglichkeit, dass man in Richtung Niederlande, ans Meer, es war natürlich auch sehr gewünscht und beliebt, fahren konnte, weil es einfach nicht so weit ist. Aber das mussten natürlich dann vor Ort entweder irgendwelche Häuser, Unterkünfte, also Ferienhäuser, Unterkünfte gefunden werden und oder eben in anderen Gegenden dann eben eine Pension, die so viel aufnehmen konnte und so. Das war eine Gruppe, die wurde meistens begrenzt und war begrenzt so von äußeren Rahmenbedingungen, weil es natürlich auch darum geht, ja, es muss eine Gruppe oder sollte eine Gruppe sein, die auch nicht zu groß ist, damit auch vor Ort dann gemeinsame Aktivitäten und so weiter geplant und organisiert werden können. Aber es war eben auch davon abhängig, wie viel denn vom Personal sich bereit erklärt, an solcher Maßnahme, solche Urlaubsmaßnahme, so einen Urlaub zu begleiten. Das war jetzt nicht so, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, extrem beliebt bei dem Personal. Denn das war mit einer deutlich höheren Nähe verknüpft zu den Klienten und Klientinnen, als das vielleicht im Alltag so der Fall war. Das ist sicherlich in Wohnheimen nochmal was anderes gewesen. Da ist der Unterschied nicht so gravierend gewesen, was die Nähe angeht zu den Klienten und auch von den Klienten zum Personal. Aber so in diesen nicht stationären, teilstationären, ambulanten Kontaktstellen und so, war das dann natürlich schon ein Rund-um-die-Uhr-Kontakt, der ja nicht so bei allen gleichermaßen beliebt war. Und es fielen natürlich auch viel Überstunden an, über die es dann oft auch Gerangel gab im Vorfeld mit dem Arbeitgeber, wie viel davon denn vergütet werden kann, weil manche Arbeitgeber auch der Auffassung sind, das ist dann auch für die Leute Urlaub, die da mitfahren. Die Mitarbeiter waren natürlich nicht dieser Meinung. Naja, das gab also ein Vielfaches an Rahmenbedingungen, die auch eine Rolle spielten, dass so eine Gruppe dann auch eine begrenzte Teilnehmerzahl hatte. Aber ich sag jetzt mal, das war dann immer so eine Gruppe zwischen 15 und 20, vielleicht manchmal auch mehr Menschen, die dann eben irgendwann dann feststand, diese Gruppe fährt dann dieses Jahr eine Woche in Urlaub gemeinsam. Das Geld, was eben für Unterkunft und Verpflegung und all diese Dinge da aufgebracht werden musste, wurde dann in der Regel auch von Spenden, war dann auch von Spenden abhängig. Natürlich ein Teil auch von dem institutionellen Geld, was zur Verfügung steht für solche Zwecke, was allerdings auch sehr gering ist. Und dem Eigenanteil, sodass also da auch noch ein größerer Aufwand war und ist, diese Finanzen da zusammenzukriegen. Das war so der eine Punkt. Dann ging es natürlich auch darum, schon mal zu überlegen, wer vor Ort mit wem denn dann zusammenwohnt. Auch das war Gegenstand von gemeinsamen Auseinandersetzungen oder Absprachen im Vorfeld. Es war dann auch immer die Frage bei vielen, wie akut kann jemand sein und trotzdem noch mitfahren. Ganz abgesehen davon, dass es auch während des Urlaubs natürlich immer auch zu akuten Krisen kommen konnte. Das war aber aus dem im Rückblick betrachtet nicht so das große Problem. Aber es war natürlich für alle aufregend, klar, auch gerade Menschen, die nicht selbstverständlich jedes Jahr in Urlaub fahren können, für die ist auch vielleicht auch vorher jahrelang überhaupt nicht sowas genossen haben oder machen konnten. Für die war das natürlich eine Riesenaufregung und dann auch noch in einer Gruppe, in einem fremden Umfeld, 24 Stunden rund um die Uhr mit Leuten zusammen zu sein, war auch für viele dann ungewohnt oder auch belastend. Aber das, um das mal vorwegzuschicken, wir alle waren eigentlich unabhängig davon, ob es nun Mitarbeitende waren oder Teilnehmende, es waren alle immer auch sehr, sehr, sehr positiv überrascht, muss man sagen, jedenfalls positiv angetan, dass ganz viele davon so sehr profitiert haben, von dieses in Urlaub fahren, dass man kann das, vielleicht können das Leute, ich kann das nur so grob beschreiben, woran ich glaube, dass das liegt, aber das war auf jeden Fall so einmal überhaupt so ein Gefühl, okay, jetzt kann ich mir auch mal einen Urlaub leisten, jetzt kann ich auch nach dem Urlaub davon reden, ich war in Urlaub da und da. Das ist schon ein immenser Push, der da eintritt, aber auch einfach so dieser ganze Tapetenwechsel in Anführungszeichen, woanders zu sein, was anders zu sehen, vielleicht am Meer zu sein nach vielen Jahren und Jahrzehnten. Ja, auch überhaupt, wie wir alle das kennen aus dem Urlaub, auch ein bisschen befreiter, nenne ich das jetzt mal, sind. Das war generell der Eindruck aller, die an solchen Urlauben teilgenommen haben, dass es für ganz viele Leute, dass sich ganz Leute auch von ganz anderen Seiten zeigen konnten, ganz andere Fähigkeiten plötzlich auftraten. Das war schon immer wieder sehr beeindruckend und auch sehr berührend, finde ich, weil da auch das, man merkte, dass das eben auch zu dem Menschen gehörte, den man im Alltag vielleicht mitbekam, der all das gar nicht aufwies, also einen besonderen Gemeinsinn oder eine besondere Kenntnis über irgendwelche Natursachen, die einem dann da begegneten und solche Sachen, die man im Alltag in so Sozialpsychiatrien und bestimmt auch in vielen anderen sozialen Einrichtungen einfach so nicht mitbekommen. Das war schon immer sehr beeindruckend. Jedenfalls, wenn sich die Gruppe dann da gefunden hat und die Finanzen geklärt waren und alles bereit war, dann kam der Tag des Losfahrens, des in Urlaub gehens dann immer näher und es war auch sowas wie die anderen, die zurückblieben. Es hatte so plötzlich so ein Gefühl, da fährt eine Gruppe weg von der Gruppe, die zurückbleibt. Und man kann was erzählen später, man kann sich austauschen darüber. Das hatte schon irgendwie eine wichtige und hochbedeutende Qualität für Normalität. Wenn denn dann alle fertig waren und man losfuhr, sagen wir jetzt mal, in der Regel dann mit 1, 2, 3 Autos losfuhr, größeren Autos, dann ging es dann los und diese ganzen Fahrt und auch der Aufenthalt dann vor Ort, der war mitunter auch von interessanten, aber auch vielleicht etwas schrägen Ereignissen begleitet. Ich will das gar nicht so, das ist für mich jetzt gar nicht negativ, sondern es war einfach so ein bisschen zu spüren, was diese Befreiung, sich aus dem Alltag mal lösen zu dürfen, lösen zu können, die spiegelte sich eben auch ein bisschen Übermut oder sonstigen Emotionen wieder. Das war sozusagen gewollt, aber auch eben das Besondere daran. Manche haben auch, ich erinnere mich an den einen oder anderen, die dann sehr, sehr ängstlich reagiert haben und unsicher waren und ihre Taschen, wo das Wichtigste drin war, permanent kontrollieren mussten, weil sie Angst hatten, es doch irgendwas vergessen und so weiter. Also es war auch immer so diese Anspannung da zu spüren. Ja, aber was mich eben als noch jemand, der ja so in der Klinik den Beginn seiner Arbeit hatte, für den war das aber schon nochmal was ganz anderes, plötzlich so in diese Nähe auch mit Klienten zu haben. Und teilweise hatten wir auch einfache Unterkünfte, weil es halt preisgünstige waren. Da ließ sich dann auch mal schon die eine oder andere Schlafzimmertür von einem nicht so abschließen. Und da gab es dann auch schon mal Situationen, ja, in denen man sonst im Alltag, wenn man tagsüber dann mit Klienten zusammen ist, eigentlich nie kommen würde. Ich persönlich fand das spannend, aber muss ich auch irgendwie so seinen Freiraum da dann als Mitarbeitender dann irgendwie gönnen, wollte ich sagen, aber ich meine jetzt auch schaffen. Klar war das natürlich, es auch da im Vorfeld immer Absprachen gab, bis wann denn sozusagen die Mitarbeitenden zur Verfügung stehen. Das ist sicherlich in vielen Einrichtungen sehr unterschiedlich gehandhabt worden. Wir haben versucht, dann immer so auch da das Normale walten zu lassen, dass wir sagen, okay, wir sind hier bis 20 Uhr, stehen wir zur Verfügung und danach ziehen wir uns zurück, weil das war auch die Situation, in denen alle Menschen, die damit gefahren sind, zu Hause sind. Die werden ja nicht rund um die Uhr, haben ja nicht mit irgendwelchen Professionellen zu tun, sondern die gehen dann irgendwann nach Hause aus den Einrichtungen und sind dann da auch für sich allein oder mit ganz anderen Leuten zusammen. Das war uns wichtig, hatte natürlich auch den Hintergrund, dass die Mitarbeitenden dann auch ab 20 Uhr dann für sich sein konnten. Man war natürlich trotzdem im Notfall sowieso, aber auch sonst immer mal wieder ansprechbar. Aber es gab auch die Wohnsituation, war für die Mitarbeitenden natürlich so, dass die ganz separat wohnten, also jetzt nicht im gemeinsamen Zimmer mit Klienten. Aber auch da weiß ich, dass es Einrichtungen gab, die das anders gehandhabt haben. Es hat mich immer so ein bisschen irritiert, weil ich das mir nicht vorstellen konnte, dann mit jemandem Fremden, ganz Fremden, so ja, in einem Zimmer zu schlafen, sodass da, wo ich dann an solchen Urlauben mit teilgenommen habe oder mitgewirkt habe, auch immer so dieser Abstand da ab einem gewissen Punkt auch gewahrt war. Ja, das war ein großes Unternehmen und ich hätte da gerne den einen oder anderen ausführlichen Film mal drüber gedreht, weil besonders spannend war es natürlich, wenn wir als Gruppe mit Klienten und Klientinnen plötzlich in eine Pension einfielen, sage ich mal, mit so vielen. Das mag mit Jugendlichen, mit denen man so unterwegs ist, gar nicht so viel anders sein. Aber ich rede jetzt mal eben von dieser Gruppe, mit der wir da unterwegs sind. Oder waren, da waren dann ja auch ganz normale Gäste, die da plötzlich nur sahen, da sind Erwachsene, die sind da und werden aber irgendwie begleitet und was ist denn da? Also man war schon irgendwie ein bisschen im Fokus, wenn da auch andere Gäste waren, aber es gab schon immer wieder auch ganz spannende, aber auch schöne Begegnungen mit diesen anderen Gästen. Aber man war natürlich schon so ein bisschen, wie nennt man das, so ein bisschen der Paradies- oder Papageienvogel irgendwie. Man war schon etwas die buntere Gruppe, die dann plötzlich da auftauchte. Aber das war ja so tagsüber, dann waren ja meistens Aktivitäten oder sind Aktivitäten gewesen, Unternehmungen und so, dass wirklich das, ich sag mal, im Prinzip ein ganz normaler Urlaub, wie jeder von uns anderen, den auch immer macht, dass man einfach tagsüber was unternimmt oder schon mal abhängt oder abends dann gemeinsam isst und dann noch irgendwas anderes gemeinsam macht. Aber eben auf jeden Fall waren das schon ganz interessante Unternehmungen. Warum ich das eigentlich so mal rausstelle oder erzählen möchte heute oder erzähle, ist so, dass ich so einen ganz kleinen Einblick nur darin geben will, dass gerade in diesen sozialpsychiatrischen Einrichtungen, die außerhalb von einer klinischen Behandlung liegen, also Kontaktstellen oder Tagesstätten, Beratungsstellen, was da alles gibt, dass man in diesen Einrichtungen eben doch noch ein ganz anderes Ziel verfolgt und verfolgt hat, eben so eine Art, ich sag mal so ein bisschen kritisch, auch Paranormalität herbeiführte, weil man war ja doch, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt habe, ja doch so ein Kosmos für sich, so eine Gruppe für sich, die alle irgendwie so ihren Rucksack zu tragen hatten. Das war auch nicht immer nur unbeschwert, sodass aber trotzdem man versuchte eben nicht nur mit solchen Urlaubssachen, das waren ja so die Highlights des Jahres, da gibt es ja auch viele andere Aktivitäten, die diesem Normalitätsprinzip eben dienten oder dienen sollten. Aber diese Urlaubssituation war schon auch was Besonderes für alle Beteiligten im Grunde genommen. Und um so einen Blick mal nach der Rückkehr dann von so einem Urlaub, war es auch so, dass daraus auch ganz andere Beziehungen entstanden, dass also danach auch Leute was mehr sich zusammen, also getraut haben, zusammenzumachen oder doch mal irgendwie ein bisschen Geld sparen konnten, um einen eigenen Wochenendausflug zu machen. Also da, das hatte auch immer noch mal so eine Langzeitwirkung, weil so bestimmte Hemmschwellen überschritten waren, doch mal was sich aus seinem Quark daraus zu bewegen oder bewegen zu können in der Gruppe begleitet und ein bisschen geschützt, dass daraus aber auch Kräfte und Möglichkeiten entstanden, eben dann im Alltag auch mal mit kleineren Gruppen irgendwas anderes zu unternehmen. Das fand ich immer sehr spannend und auch, sehr erfreulich, dass so eine Wirkung, auch so eine etwas Langzeitwirkung hatte, solche Unternehmungen, die deshalb uns auch immer sehr bestärkt haben, das zu verteidigen. Ne?
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Erster Podcast nach der Europawahl, die vielen in meinem Bekanntenkreis die Sprache verschlagen und wütend gemacht hat. Auf einem Konzert der Stones in New Orleans rief Mick Jagger kürzlich seine Zuhörer dazu auf, im Herbst zur Wahl zu gehen. Okay, man kann nur hoffen, dass die Stones-Fans in den USA den richtigen wählen und nicht wie in Deutschland ihr Kreuz einfach ins Blaue hineinsetzen. Denn wenn sich dieser Trend fortsetzt, man erlaube mir den Karlauer, ich erlaube ihn mir einfach, dann werden wir unser blaues Wunder erleben. Vor allem die sogenannten bildungsfernen Schichten, die besonders eifrig blau gemacht haben. Scheiß drauf, kommen wir zur Musik. Mein erster Impuls, nachdem ich die Wahlergebnisse erfuhr, war, weg hier. In Italien oder Frankreich ist es wenigstens wärmer und man kann gut essen. Aus dem Fluchtimpuls heraus habe ich dann die Tracks für den Podcast gewählt. Zwei Songs, die sich mit Fortbewegung befassen. Fangen wir an mit Tomorrow, eine psychedelische englische Band der 60er Jahre, in der unter anderem Steve Howe von Yes gespielt hat und Keith West, der in Deutschland vor allem durch seinen Excerpt from a Teenage Opera bekannt wurde. Grocer Jack und so weiter. Aber jetzt Tomorrow mit My White Bicycle. So late, moving fast, everything looks great. Bei den im Song erwähnten weißen Fahrrädern handelt es sich um einen Versuch, den öffentlichen Nahverkehr zu verändern. In Amsterdam wurden in den 60er Jahren von politischen Aktivisten, den sogenannten Provos, 50 Fahrräder weiß gefärbt und gratis im öffentlichen Raum aufgestellt, sodass sie jedermann gratis benutzen konnte. Großen Erfolg hatte der sogenannte White Bicycle Plan nicht, weil die Stadt Amsterdam kein Interesse daran hatte, diesen zu unterstützen. In Oxford und Cambridge gab es ähnliche Projekte, die ähnlich erfolglos waren. Die weißen Fahrräder, die man heute häufig im öffentlichen Raum findet, leider findet, muss man sagen, tragen den Namen Ghost Bikes, da sie an Unfälle erinnern, bei denen Radfahrerinnen und Radfahrer ums Leben gekommen sind. Dennoch, rauf aufs Bike muss ja kein Fluchtimpuls sein, kann auch nur Spaß machen, wenn man am Leben bleibt. Beim nächsten Song geht's mehr in Richtung Space, falls man es auf der Erde nicht mehr aushält. Der Weltraum bietet unendliche Weiten. Erstaunlicherweise geht's bei dieser Silver Machine nicht um ein glänzendes Raumschiff, das durch Raum und Zeit gleitet, sondern ebenfalls um ein Fahrrad. Angeblich kam dem Texter und Sänger Robert Calvert die Inspiration zum Text durch einen Essay von Alfred Jarry über den Bau einer Zeitmaschine. Robert Calvert interpretierte den Text als Beschreibung zum Bau eines Fahrrades. Okay, ab geht's. Hier in der Version mit Gesang von Lemmy Kilmister. Denn ursprünglich hatte Robert Calvert, der an bipolarer Störung litt, den Song aufgenommen. Aber angeblich war Calverts Gesang so schlecht, dass der Track nochmal mit Lemmy aufgenommen wurde. Und ab geht's. Es gibt jede Menge Songs über Fortbewegungsmittel. Man könnte mit Mr. Tambourine Man die Wanderstiefel anziehen, mit den Birds 8 Miles High fliegen oder auch mit Bachseufzen, komm süßer Tod, komm selge Ruh, komm führe mich in Friede, weil ich der Welt bin müde. Aber für heute soll es genug sein. Wieso kommt mir jetzt der Scherbentrack Macht kaputt, was euch kaputt macht in den Sinn? Mal überlegen. Gute Reise.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war jetzt die erste Episode nach dem Urlaub, auch nach meinem Urlaub. Bernd hat ja ein bisschen eindeutiger heute in seinem Musikbeitrag auch auf die politische Situation hingewiesen, die in der Tat, ich auch finde, sehr unerträglich ist, wohin das auch immer laufen wird. Ich weiß nicht, das kann einen wirklich sehr beunruhigen. Wir müssen da irgendwie einen Weg finden, dass wir da auf der demokratischen Spur bleiben. Denn auch Auswirkungen auf solche Unternehmen, wie ich sie jetzt heute in meinem eher seichten Beitrag über Urlaub von oder in der Psychiatrie erzählt habe, solche Sachen sind natürlich unter Bedingungen, wenn da die Rechten rankommen, völlig undenkbar. Denn wenn man deren Sprüche sich anhört, was Inklusion und so weiter anbetrifft, dann kann einem nur übel werden. Wir müssen das in den Griff kriegen. Da gibt es keinen anderen Weg. Ich wünsche allen eine gute Zeit. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss.